Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Das hier ist die Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands NRW zum und über den NRW-Lokalfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, etwas außer der Reihe. Aus Aktualitätsgründen haben wir den Lokalfunk-Podcast einen Monat vorgezogen. Heute geht es um das Hochwasser im Juli und Radio Wuppertal. Das Lokalradio hatte in der Nacht zum 15. Juli durchgesendet, bis der Notstrom ausging. Und mein Gesprächspartner heute ist der Chefredakteur von Radio Wuppertal, Georg Rose. Hallo, Herr Rose.
Hallo, Frau Fobbe.
Herr Rose, schildern Sie doch bitte mal, was denn da bei Ihnen wirklich los war. Wie haben Sie denn erfahren, dass da die Wupper überzulaufen drohte?
Ja, das war zunächst überhaupt nicht so abzusehen. Natürlich gab es Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor extremem Starkregen, das ist schon klar. Aber der Wupperverband, der für die Talsperren im Oberlauf der Wupper verantwortlich ist und der über diese Talsperren eben auch den Pegelstand der Wupper jederzeit eigentlich regeln kann, der hat an dem Abend noch, also am Mittwochabend, dem 14. Juli, uns um 19.10 Uhr eine Pressemitteilung geschickt, in der drin stand, ja, Leute, passt auf, wenn ihr in der Nähe der Wupper seid, aber es wird kein kritischer Pegel erreicht werden. Es kann sein, dass irgendwo mal ein bisschen Wasser übers Ufer schwappt, aber eigentlich alles safe, es wird nichts Dramatisches passieren. Das war um 19.10 Uhr die Information, die ganz offizielle. Deswegen haben wir ganz normal 19.30 Uhr an dem Mittwochabend unsere letzten lokalen Nachrichten gefahren und dann wie immer das Mantelprogramm aufgeschaltet. Und um 20.35 Uhr habe ich dann einen Telefonanruf aus dem Rathaus bekommen, wo dann jemand sagte, hier trifft sich gerade der Krisenstab, es könnte doch alles wesentlich schlimmer werden. Und ich habe dann sofort unser Frühteam angerufen, die wohnen ganz in der Nähe der Redaktion, die sind sofort in den Sender gegangen und haben losgelegt. Ab 21 Uhr haben wir mit dem gesamten Team, das irgendwie verfügbar und kriegbar war an dem Abend, haben wir dann eine Sondersendung gemacht.
Und die ging dann ja irgendwie bis nachts, bis dann irgendwann mal sie keinen Strom mehr hatten, Notstromaggregat angesprungen ist und dann war irgendwann mal Feierabend.
Ganz genau. Also wir hatten eigentlich geplant, eine Sondersendung zu machen, vielleicht bis 23 Uhr. Aber um 22 Uhr gab es dann aus dem Krisenstab nochmal die dramatischere Warnung. Achtung, es ist jetzt sicher, die Talsperren werden überlaufen. Es droht eine Flutwelle über Wuppertal hereinzubrechen. Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, jetzt senden wir durch. Das ganze Team war dabei. Wir hatten mehrere Reporterinnen und Reporter draußen. Die Nachrichtencrew hat von zu Hause aus zugeliefert. Ich habe mich um die Koordination gekümmert, Interviewpartner angeleiert und Kollegengespräche von zu Hause zugeliefert. Und tatsächlich war es dann so, dass erst das ist, finde ich, wichtig zu wissen in der aktuellen Diskussion und die Frage, wie früh oder wie spät wurde gewarnt, erst um 0.23 Uhr haben wir eine offizielle Warnmeldung bekommen. Wir sind an dieses MOWAS-Warnsystem angeschlossen. Um 0.23 Uhr, das heißt fast 2,5 Stunden, nachdem der Krisenstab uns, will nicht sagen unter der Hand, aber einfach so mit einem Handyanruf mal eben Bescheid gesagt hatte, dass es jetzt wirklich dramatisch wird oder werden könnte. Erst 2,5 Stunden danach kam dann tatsächlich die richtige offizielle Warnung des MOWAS-Warnsystems. Also das wird zu hinterfragen sein, warum da die Behörden so schlecht miteinander kommuniziert haben und so schlecht gegenüber den Medien kommuniziert haben. Wir haben tatsächlich dann durchgemacht in hoher Schlagzahl, also Format spielt in so einer Nacht natürlich dann keine Rolle mehr. Wir haben wirklich im Minutentakt die Menschen gewarnt, weil es einfach klar war, es darf niemand mehr in den Keller gehen, es darf niemand mehr im Erdgeschoss sich aufhalten. Wir haben eben dann auch gesagt, Leute, klingelt bei euren Nachbarn oben drüber, ob ihr vielleicht mit einer Flasche Wein da vorbeikommen könnt und abwarten könnt. Das war also unsere wichtigste Aufgabe in der Nacht, einfach die Menschen zu informieren. Ab kurz nach Mitternacht sind auch Lautsprecherwagen der Feuerwehr durch die Stadt gefahren und haben dann dazu aufgefordert, unser Programm einzuschalten. Und nach Mitternacht haben dann auch die Sirenen, die es hier in Wuppertal noch oder wieder gibt, geheult und die Menschen geweckt. Ja, und wir haben dann bis um 2.30 Uhr ganz normal gesendet. Dann ist der Strom hier im ganzen Viertel, wir sind direkt an der Wupper, muss man wissen, ist der Strom abgeschaltet worden aus Sicherheitsgründen und unser kleines Notstromaggregätchen, was wir haben, das reicht, wenn man alle nicht nötigen Stromverbraucher ausschaltet, sprich nur noch das Mischpult und zwei Rechner im Sendestudio anlässt, dann reicht das für 2,5 Stunden. Und das hat sich auch gezeigt, das war genau so, um exakt 5 Uhr war dann der Sendebetrieb vorbei. Wobei wir schon etwas vorher keinen Stream mehr hatten, das lag daran, dass der Serveranschlussraum für das gesamte Gebäude, in dem wir hier sind, also auch für die anderen Mieter, der liegt tatsächlich im Keller und der ist dann irgendwann geflutet worden, weshalb wir dann keinen Internetanschluss mehr hatten. Da war noch ganz lustig, dass unser Nachmittagsmoderator Michael Brockert dann zum Beispiel von zu Hause aus unser UKW-Signal, solange es noch ging, über sein Mobiltelefon selber gestreamt hat. Der konnte sehen, dass da alleine über 500 Leute bei ihm dann zugehört haben und auch mehrere Privatleute haben in der Nacht unser UKW-Signal, nachdem der Stream ausgefallen war, dann selber gestreamt. Das hat offensichtlich total gut geklappt und wir haben gemerkt, dass es einen regelrechten Reflex gab. Die Menschen haben von uns erwartet, dass sie bei uns die Informationen finden. Und die haben sie dann auch gefunden. Und das war sicher wichtig. Und möglicherweise, man weiß das nicht, ich kann das nicht beschreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass auch deshalb in Wuppertal keine Verletzten zu beklagen sind, niemand ums Leben gekommen ist in dieser Situation, weil wir eben die Möglichkeit hatten, in dieser Nacht so viele Menschen zu erreichen.
Sie haben ja auch gerade gesagt, die Warnmeldung kam ja echt verdammt spät. Ich habe auch Kontakt gehabt zu Thomas Habke von Radio Erf, der mir dann aus seinem Urlaub noch geschrieben hat, ja, bei Ihnen wären auch gar keine Warnmeldungen eingegangen, also auch nicht zu diesen Erdrutschen. Das hätten die auch erst am nächsten Morgen erfahren. Also offenbar gibt es da echt noch einiges zu tun bei diesen Katastrophenwarnmeldungen. Egal jetzt, ob die große Warnsysteme oder von den einzelnen Kreisen oder Städten zu den Radios. Irgendwie läuft da was nicht, oder?
Also in unserem Fall hat es ja funktioniert, einfach aufgrund unserer guten Vernetzung. Ich glaube, auch das ist das Entscheidende, dass Lokalradios in so einer Situation einfach besser und genauer reagieren können, als das regionale oder landesweite Sender tun können, indem wir sehr, sehr punktgenau einfach berichten können, was in welchem Stadtteil passiert oder droht. Der gesamte Katastrophenschutz und die gesamte Warnkette, die es in Deutschland gibt, die muss nach meiner Auffassung und nach meiner Erfahrung aus dieser Nacht und diesen entscheidenden Tagen im Juli, muss überarbeitet werden. Ich hatte zum Beispiel jetzt vorige Woche schon eine Videokonferenz mit einer Direktorin aus dem Innenministerium hier in NRW und mit Vertretern des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das diese MOVAS-Warnungen generiert und mit der Wuppertaler Feuerwehr, wo wir zumindest an einigen Stellen schon gesehen haben, wo was nicht geklappt hat. Also zum Beispiel hat die Wuppertaler Feuerwehr gesagt, ja, wir hätten euch auch schon eine Stunde vorher warnen können, aber wir hatten keine Leute in der Leitstelle und haben so viele die 112 gewählt, damit waren wir voll und ganz beschäftigt. Und ich meine, da muss man natürlich sagen, was ist das denn für eine Aussage, wenn die Feuerwehr sagt, ja, ich musste jetzt ans Telefon gehen, weil da jemand angerufen hat, der bestimmt in Notsituation war, aber wir könnten ja viel, 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 viel mehr Menschen warnen, erst einmal, und dann diese Minute nicht zu haben, mal eben anzurufen oder so eine Meldung abzusetzen, da finde ich schon, ist dann an der Stelle eine Menge schiefgelaufen. Und beim Wupperverband, über den wir vorhin schon sprachen, da lag es sicherlich daran, dass die sich sehr auf ihre Technik verlassen haben. Ich bin jetzt seit fast 25 Jahren hier in Wuppertal. Ich habe noch nie vorher ein Wupperhochwasser erlebt. Früher ist Wuppertal immer überschwemmt worden, wenn es stark geregnet hat. Und man hat dann irgendwann diese Talsperren gebaut vor 40 Jahren und die eben so eingerichtet, dass der Wupperpegel jederzeit geregelt werden kann. Und die haben sich einfach darauf verlassen, dass das diesmal auch wieder gut gehen wird und mussten dann feststellen, ups, das hat jetzt so gar nicht geklappt. Mit der Folge, dass für viele Menschen wirklich deren Häuser stark beschädigt wurden, deren Hab und Gut abgesoffen ist und viele der Häuser im einen oder anderen Wuppertaler Stadtteil an der Wupper wahrscheinlich auch abgerissen werden müssen. Also wirklich Existenzen daran hängen, dass dort eine Fehlentscheidung getroffen wurde.
Naja, das ist ja offenbar ja, ich sag mal, in ganz Deutschland so gewesen, dass man mit diesen Fluten echt nicht gerechnet hat. Aber dass die Feuerwehr keine Zeit hatte, bei Ihnen anzurufen, das finde ich ja schon krass. Jetzt ist aber Radio Wuppertal nicht der einzige Lokalfunksender in NRW, der wegen des Hochwassers in so einer Ausnahmesituation war. Ich weiß zum Beispiel, die Sendegebiete von Radio Leverkusen, Bonn, Ruhr, Berg und Köln waren auch betroffen. Auch die
Hagen
von,
zum Beispiel, ja.
Ja, auch die von Radio Erft, Radio Euskirchen, Radio Hagen, haben Sie auch gerade gesagt, hat auch nachts noch gesendet. Und diese Liste erhebt echt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Viele Lokalradios haben Sondersendungen eingeschoben, auch am Wochenende nach den Überflutungen. Wieso ist denn nun ausgerechnet Radio Wuppertal in die Medien gekommen? Also es gibt ja Artikel bei Media, Süddeutsche Zeitung, Redaktionsnetzwerk Deutschland habe ich gefunden. Wie hat es denn Radio Wuppertal in die Medien geschafft?
Das haben wir ehrlich gesagt dann auch erst im Laufe des Donnerstags so nach und nach realisiert. Es war so, dass in dieser Nacht zwei Medienjournalisten, also Leute, die wirklich professionell über die Arbeit von Medien schreiben, einmal von media.de und zum anderen von dwdl.de, die haben nachts gezappt. Die haben Fernsehen geguckt, die haben Radiosender gehört in den entsprechenden Gebieten, wo Hochwasser anstand, und haben geguckt, was machen die Redaktionen da. Und der erste Artikel erschien schon morgens um kurz vor drei online bei DWDL, wo dann eben geschrieben wurde, Radio Wuppertal, das leuchtende Beispiel, während in dem Fall der WDR nichts gesendet habe. Ich kann das nicht überprüfen, ich war in der Nacht beschäftigt und habe nicht WDR gehört. Aber tatsächlich sind wir nicht deswegen in die Medien gekommen, weil wir nachts durchgesendet haben. Ich finde, wir haben unseren Job gemacht. Wir haben unsere Aufgabe gegenüber den Menschen hier im Sendegebiet erfüllt. Das haben wir sicher gut gemacht, gar keine Frage. Also ich bin auch stolz auf mein Team. Aber letztendlich haben wir unseren Job gemacht, und aufgefallen ist eben diesen Medienjournalisten, dass es einen Unterschied gab, dass es eben große Sender gab in Nordrhein-Westfalen, die quasi gar nichts gemacht haben, während es kleine gab, eben zum Beispiel uns, die wir uns wirklich alle sechs Beine oder alle acht Beine ausgerissen haben, um die Menschen so gut es geht und so rechtzeitig es geht zu warnen vor der drohenden Gefahr. Und das ist dann von ganz, ganz vielen anderen Redaktionen aufgegriffen worden. Und ich bin also wirklich anderthalb Wochen lang aus dem Interviews geben kann ich wieder rausgekommen.
Und jetzt auch noch hier beim Lokalfunk-Podcast. Jetzt ist es ja ein echtes Problem gewesen, nicht nur für Radio Wuppertal mit dem Strom. Also ich hatte ja schon gesagt, Radio Hagen hatte auch in der Nacht zum Mittwoch schon Live-Einblendung im Programm, weil es da ja schon Dienstag losgegangen war mit dem Starkregen.
Genau.
In der Nacht zu Donnerstag gab es eine Sondersendung bis 2 Uhr, wurde weiter noch produziert, Mantelprogramm beliefert, hat mir die Chefredakteurin Cordula Aßmann mitgeteilt, bis dann der Strom ausfiel, für eine Stunde die Notstromversorgung angesprungen ist. Radio Erft hätte gerne gesendet, der Sender hatte Strom, aber die Leitungen, die das Tonsignal zu den Antennen transportieren, die sind offenbar abgesoffen. Das hat mir Chefredakteur Norbert Jörg noch mitgeteilt. Und da ist auch noch gar nicht klar, ob die Stromversorgung der Antennen auch ausgefallen war. Auch, also der Stream ging auch nicht, da war die Leitung auch abgesoffen. Aber sowas sollte doch eigentlich gar nicht sein, oder? In so Katastrophenfällen muss doch die Bevölkerung irgendwie informiert werden.
Also das Thema Strom, das ist ein Riesenpaket. Da geht es nicht nur um die Stromversorgung direkt in der Redaktion, sondern da geht es tatsächlich auch darum, hat überhaupt der Sender, der eigentliche Sender auf dem Sendeturm, hat der Strom in unserem Falle auch nicht? Dann geht es um die Frage, wie kommt denn das Signal von der Redaktion zum Sendemast? In unserem Fall hat das dann während des Stromausfalls tatsächlich über LTE funktioniert, also das ging. Aber es ist nicht ganz so filigran, jetzt so eine Redaktion, so einen Radiosender tatsächlich komplett krisenfest zu machen, zumindest, ich sag mal, für einen realistischen Zeitraum von 24 Stunden. Und ich möchte jetzt diesen überraschenden Medienhype, Frau Fobbe, den Sie eben schon angesprochen haben, den möchte ich jetzt nutzen, um Werbung zu machen in dieser Situation. Werbung für die Einbindung des Radios und insbesondere des Lokalradios, weil wir einfach nah dran sind, in das bundesdeutsche Katastrophenwarnsystem. Und dafür, es wird ja viel im Moment über Cell Broadcasting gesprochen, also darüber, dass die Menschen dann eine SMS passend zur jeweiligen Handy Funkzelle auf ihr Telefon bekommen und so weiter. Das ist alles gut. Ich glaube, das sollte man auch machen. Aber wir haben ja auch gesehen, nicht hier in Wuppertal, aber in anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, dass eben auch die Funknetze, die Mobilnetze komplett ja ausgefallen sind. Von daher hilft das dann ja auch nicht mehr. Das heißt, ich möchte jetzt initiieren eine Marketingkampagne für das Radio, die zum einen die Behörden veranlasst, uns als Radiosendern zu helfen, dass wir eine bessere Stromversorgung haben, eine verlässlichere Stromversorgung haben. Das werden wir als kleine Radios nicht alleine finanzieren können. Ich habe mir mal so einen groben Kostenvoranschlag geben lassen. In unserem Falle würden wir über ungefähr eine Viertelmillion reden für unser Radio. Und wir haben tatsächlich über unsere Betriebsgesellschaft das große Glück, dass die eine Fachfirma beauftragt haben, die normalerweise große Rechenzentren schützen mit entsprechenden Notstromkonzepten. Und just heute kommt in einer Dreiviertelstunde der Experte dieser Fachfirma und wird sich bei uns alles angucken und wird dann ein Gutachten schreiben. Das kostet übrigens 6.000 Euro ungefähr. Auch das Geld haben wir eigentlich nicht, aber das ist es jetzt wert, uns das mal anzugucken. Man kann davon ja sicher vieles auch andere Radiosender übertragen. Ich will wissen, was braucht ein Radiosender heutzutage eigentlich an Technik? Was kostet das? Und wer kann uns dabei helfen, diese Technik, die wir im Sinne unserer Sendegebiete, im Sinne der Menschen, die hier leben und die gewarnt werden müssen in solchen Situationen, die es bestimmt in den nächsten Jahren immer mal wieder geben wird, mehr oder weniger groß. Wie können wir in die Lage versetzt werden? Wie kann uns der Staat auch dabei helfen, die nötige Technik zu finanzieren? Und dann geht es in einem zweiten Schritt um die Frage, wie können wir mit den Behörden eine bessere Kommunikation hinkriegen? Wie können die in die Lage versetzt werden, uns besser zu versorgen mit Informationen, schneller zu versorgen? Und der dritte Punkt ist, man muss, glaube ich, auch den Menschen nochmal sagen, Leute, seht zu, dass ihr irgendwo noch ein UKW-Radio habt. Seht zu, dass ihr eins habt, das mit Batterien betrieben werden kann. Und seht zu, dass ihr immer frische Batterien zu Hause habt. Weil nur so könnt ihr in der Situation dann sicher sein, dass ihr ein UKW-Signal empfangen könnt und die Warnmeldungen ganz konkret für eure Stadt, für euer Gebiet empfangen könnt.
Also ich sag mal, die Technik, die Sie da wirklich brauchen, 250.000, das ist ja echt eine Hausnummer. Also ich kann mich dran erinnern, ich war ja früher bei Radio RST und der hat vom Kreis zumindest ein Notstromaggregat irgendwann mal gestellt bekommen, damit er auch bei einem Stromausfall weitersenden kann. Das war nach dem Schneechaos von 2006, glaube ich, da hat es ja auch massive Stromausfälle im Kreis Steinfurt gegeben. Das würde Ihnen vermutlich oder hätte Ihnen in dem Fall vermutlich auch schon mal zumindest zum Senden geholfen.
Das hätte in dieser Situation vermutlich geholfen. Schwieriger wäre es dann geworden, wenn tatsächlich dann der Sendemast abgesoffen wäre, was in einer früheren Situation auch schon mal passiert ist. Dieses Mal war das nicht der Fall. Deswegen konnten wir dann eben doch so lange senden, bis zumindest dann unser kleines Notstromaggregat dann leer gepumpt war. Also das wäre sicherlich schon mal eine erste Hilfe. Aber ich möchte mich für das nächste Mal, wenn es wieder so eine Notsituation gibt, möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass nur ein Dieselaggregator, der hier möglicherweise im Hof oder auf dem Dach installiert wird, dass das ausreicht, sondern ich möchte wirklich ein Konzept haben. Und wenn Sie mal überlegen, na klar, 250.000 Euro, das klingt erstmal nach einer Menge Geld. Es ist für uns als kleines Radio furchtbar viel Geld. Aber wenn ich mir mal angucke, wie viele Häuser alleine hier in Wuppertal, und ich rede gar nicht von der Katastrophe im Ahrtal und an anderen Stellen, die es am Ende viel heftiger getroffen hat als uns hier in Wuppertal, wenn man mal überlegt, 250.000 Euro, was kostet es, ein Haus abzureißen und wieder aufzubauen? Da sind Sie wahrscheinlich im Zweifel immer beim Doppelten. Abgesehen von der Einrichtung, die man sich dann neu kaufen muss und den gar nicht bezahlbaren Erinnerungsstücken. Aber wenn man davon mal absieht, dann ist, glaube ich, 250.000 Euro, um ein Radio fit zu machen, damit es technisch einfach durchsenden kann in so einer Situation, das ist im Grunde genommen nichts.
Das kann ich nachvollziehen, auch wenn es dann 44 Lokalfunksender in NRW wären. Das ist immer noch vergleichsweise wenig. Sie setzen sich jetzt dafür ein, dass mehr in Technik investiert wird, damit in Katastrophenfällen die Menschen auch besser gewarnt werden können. Für Sie als kleinem Lokalfunksender wäre es vermutlich auch nett, wenn Sie mehr Geld hätten. Ich sage jetzt mal, Ihr Personal war ja irgendwie 20 Stunden im Einsatz, wenn ich das richtig gelesen habe. Da hat ja keiner mehr auf Arbeitszeitschutzgesetz und sonst irgendwas geguckt. Also das ist doch wirklich eine herausragende Leistung, die so die kleinen Sender in NRW in solchen Katastrophenfällen echt auch stemmen.
Ja, das ist natürlich so. Also in der Situation kann man natürlich auch nicht den Betriebsrat fragen, ob jetzt weiter gearbeitet werden kann.
Der würde wahrscheinlich auch sofort sagen, na klar.
Also gehe ich mal von aus. Also ich habe zum Beispiel selbst, ich habe tatsächlich 30 Stunden durchgearbeitet. Das ist natürlich schon eine Nummer, aber sie funktionieren dann in dem Moment ja auch. Bei aller Dramatik ist es dann ja auch ein positiver Stress, den man sich aussetzt und wo man dann einfach auch sagt, so, das jetzt gilt es, jetzt musst du das machen, jetzt musst du durcharbeiten. Das ist überhaupt nicht der Rede wert. Wir haben es natürlich so gemacht, dass unsere freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben schon ein für unsere Verhältnisse ordentliches Anerkennungshonorar zusätzlich bekommen für das, was sie in dieser Nacht geleistet haben. Und bei den Festangestellten, da wird es in irgendeiner Form durch Freizeitausgleich ausgeglichen. Und ich denke, wir waren alle miteinander auch stolz drauf und keiner hat da irgendwie jetzt mit der Stoppuhr daneben gesessen und sich überlegt, wie viel Überstunden er denn dafür jetzt abfeiern kann. Das kann man in so einer Situation noch.
Nee, dafür ist man Journalist, um in solchen Zeiten auch wirklich Einsatz zu zeigen und zu informieren und den Menschen helfen zu wollen. Ich habe da noch ein nettes Zitat von Thomas Hapke von Radio Erf bekommen. Der hat mir geschrieben, wir Locals haben, denke ich, alle das Möglichste getan, bis hin zur Sendeassistenz, die am Sonntag im Sender saß und mit heulenden Menschen so eine Art Telefonseelsorge war. Ich glaube, sowas können nur die Locals vor Ort.
Ja, das habe tatsächlich dann an dem Wochenende nach diesem Hochwasser, an dem Samstag und Sonntag, habe ich dann zu Hause Telefondienst gemacht und die E-Mails beantwortet und so weiter. Das war schon anspruchsvoll, weil eben viele Menschen angerufen haben, die in einer Notsituation waren, aber gleichzeitig ganz, ganz viele Menschen helfen wollten und zum Teil eben dann Spendenaktionen gestartet haben, zum Teil aber auch, ja, da ist dann so eine, ich glaube, die Leute haben dann das Gefühl, sie müssen einfach irgendwas tun und dann ruft natürlich auch jemand an und sagt, ich habe hier noch eine alte Matratze, ist das nicht? Und wo man eigentlich denkt, tu es auf den Sperrmüll, das hilft jetzt im Moment gerade auch nicht wirklich. Aber das sind natürlich dann trotzdem Menschen, die es eigentlich erstmal gut meinen, das ist ganz klar. Wir hatten noch eine ganz lustige Situation, die ich als Anekdote vielleicht noch Richtung Ende jetzt erzählen kann. Die Feuerwehr Wuppertal, die ja schon in der Nacht jetzt nicht unbedingt durch, also die haben eine Menge gearbeitet, aber in der Kommunikation jetzt nicht besonders positiv aufgefallen war, die haben dann tatsächlich den Menschen, die am Samstag und Sonntag danach angerufen haben und noch gefragt haben, ob sie irgendwo Hilfe bekommen können oder ob sie irgendwo helfen können, die haben denen gesagt, ruft mal Radio Wuppertal an, die wissen das.
Nee, ne?
Das fand ich schon spannend. Und die Stadt Wuppertal hat zwar die Corona-Hotline kurzfristig zu einer Hochwasser-Hotline umgeswitcht, aber da war dann Samstag um 14 Uhr Feierabend und Sonntag waren die, glaube ich, gar nicht in Betrieb. Was dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich an diesem Wochenende ein paar hundert Telefonate mit Menschen geführt habe. Das war sehr spannend, um Einblicke zu kriegen in diese gesamte Situation nochmal zusätzlich. Aber ich fand es schon interessant, was für eine, ja, ich weiß nicht, war es Dreistigkeit, war es Hilflosigkeit, aber einfach zu sagen, ruft mal beim Radiosender an, die kümmern sich um euch, fand ich interessant.
So könnte man das auch bewerten. Glauben Sie denn, dass diese Nähe zu den Menschen, die sich ja auch an Sie wenden, und das war ja auch zu Corona-Zeiten schon der Fall bei vielen Sendern, dass da nachgefragt wurde und nach Infos gefragt wurde, dass Ihnen das vielleicht auch hilft in der Zukunft mit den, ich sag mal, viel mehr Konkurrenz klarzukommen, die da kommt? Ich meine, DAB Plus soll im Herbst starten in NRW, irgendwann kommt die zweite UKW-Kette. Ist diese Nähe zum Hörer ein Punkt, wo Sie sagen, das wird uns helfen, auch in der Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben?
Also es hat natürlich gezeigt und die Menschen haben das eben auch in der Situation und auch im Nachhinein gemerkt, dass wir da waren, dass wir geholfen haben, dass wir getan haben, was wir eben tun konnten. Wir haben gemerkt in der Nacht anhand der vielen Rückmeldungen, es waren durchaus eine Menge Leute, die sonst nie Radio hören, die uns wirklich reflexartig eingeschaltet haben. Es waren auch ganz viele Leute, die sonst andere Programme hören, die dann gezielt uns eingeschaltet haben. Möglicherweise, weil sie woanders erstmal nichts gefunden haben, aber wahrscheinlich auch, weil sie von uns eben zu Recht erwartet haben, dass wir liefern. Ob die dann oder einige von denen tatsächlich in richtige Quote irgendwann umgemünzt werden können, das vermag ich nicht zu sagen. Also in der Corona-Situation, gerade im ersten Lockdown, als es losging, März, April, Mai 2020, da waren auch wahnsinnig viele Menschen, mit denen wir Kontakt hatten, die einfach bei der städtischen Hotline nicht durchgekommen sind, die einfach Fragen hatten, die unsicher waren, die nicht wussten und die Vertrauen in uns hatten und sich gedacht haben, bei denen bekomme ich eine Auskunft, was uns ja auch sehr ehrt. Ob das alles Menschen sind, die uns dann hören, das vermag ich nicht zu sagen. Also unsere Quote ist nicht schlecht, aber sie ist auch während Corona jetzt nicht dramatisch gestiegen, obwohl wir mit wahnsinnig vielen Menschen hier in der Stadt Kontakt hatten.
Das werden wir dann ja irgendwann in der nächsten Auswertung vielleicht sehen oder hören.
Genau.
Auf jeden Fall finde ich super, darf ich ja sagen, ich bin ja befangen, wie toll die Lokalradios gearbeitet haben, auch in dieser Flutnacht oder Überflutungsnacht. Dankeschön, Georg Rose, Chefredakteur von Radio Wuppertal, alles Gute.
Gerne, alles Gute Ihnen.
Das war's schon wieder für diese Folge. Den Lokalfunk-Podcast gibt's im Wechsel mit Ohne Block und Bleistift, dem DJV-Podcast für NRW. Im September gibt's dann halt wieder den Podcast Ohne Block und Bleistift und der nächste reguläre Lokalfunk-Podcast ist im Dezember dran. Wenn etwas Besonderes passiert, dann gibt's aber auch mal wieder einen außer der Reihe. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und alle bisherigen Podcasts und Infos zum NRW-Lokalfunk findet ihr im Netz unter djv-nrw.de/lokalfunk. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.